Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Predigtverse führen uns heute etwa in das Jahr 550 vor Christus. Zu diesem Zeitpunkt ist das Volk Israel vermeintlich am Ende. Etwa 35 Jahre zuvor ist Jerusalem zerstört worden. Der Staat Israel, der Staat Juda hat aufgehört zu existieren. Jerusalem wurde komplett zerstört, nicht nur die ganze Stadt, sondern vor allen Dingen auch der Tempel. Und die Bevölkerung dort ist deportiert worden nach Babylonien. Israel ist am Ende. Zwar hat Gott immer wieder gesagt, dass er Israel nicht lassen würde, dass es weitergehen wird, aber jetzt so nach fast 40 Jahren im Exil stellt sich eine tiefe Depression ein. Traurigkeit, Kraftlosigkeit, alles vorbei. Die meisten, die Israel noch kannten, die dort gelebt hatten, waren tot. Viele von denen, die jetzt zu Israel gehörten, waren schon im Exil geboren. Da war keine Hoffnung, keine Perspektive mehr auf das, was noch kommen sollte. Das Volk Israel spürte die totale Kraftlosigkeit, die absolute Schwäche, die Machtlosigkeit. Sie waren den Babyloniern ausgeliefert, sie konnten gar nichts tun. Das Volk war am Ende. Und in diese Situation des Zweifels, der Depression, des Angsthabens, des Frustriertseins schickt der Herr seinen Propheten Jesaja. Er schickt ihn, um Israel noch einmal zu sagen, was wirkliche Realität ist. Und der Prophet sagt ihnen diese Worte, die wir jetzt auch hören dürfen als Predigtext. Worte davon, dass es neue Kraft gibt und dass es weitergeht. Wir wollen hören auf Jesaja 40, die Verse 28 bis 31. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese Predigtverse aus dem Buch Jesaja. Danke, dass du sie uns heute segnend zuwendest, Herr. Wir wollen jetzt die Predigt darüber hören. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du diese Predigt führst, dass du sie leitest, dass du sie bevollmächtigst, auf dass jeder, der sie hört, etwas daraus nehmen kann. Dass das gelingt, dazu brauchen wir deine Führung, deinen Segen und darum wollen wir jetzt alle miteinander inständig bitten. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Die Israeliten sind verzweifelt, sind kraftlos, haben Angst, wissen nicht mehr weiter, sehen keine Zukunft. Und dann kommt der Herr durch den Mund des Propheten und spricht davon, dass es neue Kraft gibt, Perspektive gibt. Und so habe ich diese Predigt überschrieben vom Gewinnen neuer Kraft. Drei Punkte, wie so häufig. Erstens von furchtbaren Kraftverlusten. Zweitens von möglichen Kraftzulagen und drittens von herrlichen Kraftfreuden. Das Erste, von furchtbaren Kraftverlusten. Die Situation der Israeliten ist eine furchtbare. Die haben sich ja nicht irgendetwas eingebildet, sondern das ist irdisch wirklich das ganz, ganz, ganz große Dilemma. Häuser, Besitztümer verloren, viele Angehörige getötet, deportiert über Tausende von Kilometern in ein fernes Land, in einer fernen Umgebung, das religiöse Zentrum, der Tempel zerstört, Neuanfang in der Fremde mit nichts, eine katastrophale Situation. Dass einem da irgendwann der Mut verlässt, dass man dann irgendwann kraftlos ist, das ist menschlich ganz verständlich. Da kommt keiner gegen an, wenn so eine Reihe von Nackenschlägen ist. Frauen vergewaltigt wurden, Männer ausgepeitscht wurden, getötet wurden. Man kann sich das gar nicht furchtbar genug vorstellen, was die Babylonier bei der Zerstörung Jerusalems getan haben mit der Deportation. Ganz schlimme Dinge. Furchtbare Kraftverluste. Und da werden selbst die Stärksten, da werden selbst die Mutigsten irgendwann an ihre Grenzen geführt und werden kraftlos. Hier heißt es, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Und das ging nicht nur dem Volk Israel, das ja mal das Stärkste der ganzen Welt war zu Zeiten Davids, so, sondern das geht jedem Menschen so. Dieser Text ist natürlich vor über 2500 Jahren zu den Israeliten gesprochen, aber natürlich auch zu uns. Denn auch wir machen in unserem Leben, jeder Mensch, Erfahrungen von furchtbaren Kraftverlusten. Da gibt es die körperlichen Kraftverluste. Die Bibel spricht das an. Die Bibel ist nicht so verlogen wie die Werbung. Die Werbung macht uns ja aller Arten vor, Altern sei schön. Und neben dem Jugendwahn steht ja momentan bei uns so die Altersverharmlosung, weil niemand mit dem Tod mehr zurechtkommt. Die Bibel ist da anders. Die spricht deutlich über den Tod, weil sie eine Lösung für den Tod hat. Und die spricht auch offen an, dass Altern nicht schön ist. Man kann mit 80 noch fit sein, gar keine Frage. Aber wenn irgendwann die Alterungsprozesse kommen, die sind nicht schön. Das ist eine Lüge. Die Bibel spricht das an. Lesen Sie mal Prediger 12, eins der poetischsten Kapitel der Bibel vielleicht, wo mit ganz vielen Bildern das Altern beschrieben wird, aber man, wenn man sich da reindenkt, wirklich das ganze Elend darin sieht. Da heißt es, die Hüter des Hauses zittern. Das ist, wenn die Hände anfangen zu zittern. Die starken Männer krümmen sich, wenn eben die Beine den Dienst versagen. Die Müllerinnen stehen müßig, heißt es da. Ein Bild davon, dass die Zähne ausfallen, das Gebiss im Alter immer schlechter wird. Die Fenster verdunkeln sich, die Sehkraft im Alter immer mehr nachlässt. Die Türen sich schließen an der Gasse, dass man immer schlechter hört. Der silberne Strick zerreißt, dass die Wirbelsäule immer fragiler wird. Der Eimer zerschellt am Quell, ein ganz tolles Bild, dass die Blutgefäße porös werden und dass am Ende das Rad in die Zisterne fällt, also dass das Herz aufhört zu schlagen. Ganz wunderbarer Text, aber so poetisch schön der ist, das, was beschrieben wird, ist wirklich furchtbar. Und das erlebt jeder, der älter wird. Es wird immer weniger, es wird immer weniger. Und da müssen Sie sich nur mal mit einem alten Menschen unterhalten. Gehen Sie mal in die Altenheime. Und gerade für die jungen Menschen, die da in den Altenheimen liegen, die waren nicht immer alt. Die waren mal genauso im Saft und Kraft wie einer selber. Das ist für mich eine der tiefsten Eindrücke gewesen, die ich hatte in meinem Vikariat. Da war ich noch jung, knackig und ganz, ganz stark und frisch. Und da habe ich irgendwann einen Landwirt besucht, der hatte schlimm MS. Der konnte sich nicht mehr bewegen, lag nur noch im Bett und dann hier mit Katheter und all dem, was dazugehört und auf die Pfanne gehen und sowas. Und dann sagte er, Herr Latzel, früher, da habe ich 2 Zentner die Treppe hochtragen können. Und heute kann ich nicht mal alleine auf Toilette. Krankheit und Alter, furchtbare Kraftverluste, vor denen kein Mensch gefeit ist. Aber es gibt nicht nur körperliche Kraftverluste, es gibt finanzielle Kraftverluste. Oh, was kann das wehtun, wenn das geliebte Geld auf einmal nicht mehr da ist? Auch davon spricht die Bibel. Verlorene Sohn. Solange da der Geldbeutel voll war, ja, da war das Leben prima. Da lief alles ganz wunderbar, da hatte man auch viele Freunde, da ließ es sich prächtig feiern. Aber als das Geld zu Ende war, finanzieller Kraftverlust, da blieb er bei den Schweinen und musste im Schlamm fressen. Und da können wir uns umgucken, einmal hier über die Weser drüber. Ich weiß noch, wie ich nach Bremen gekommen war. Nils Stolberg, ja, das war der Kaufmann, der Reeder von Bremen und wo der überall drin war und was der hatte. Und jeder mochte ihn und überall wurde hofiert und gemacht und getan. Ja, und auf einmal stellte sich raus, der hat doch nicht so viel Geld, wie er sagte und tat. Nein, der hat alles betrogen gehabt und schließlich am Ende hat er gar nichts mehr. Große Insolvenz dahingelegt. Jetzt sind keine Freunde mehr da. Ich habe neulich ein Interview mit ihm gelesen. Da hat er gesagt, ich bin durch die Hölle gegangen. Durch die Hölle gegangen. Finanzieller Kraftverlust. Und nicht nur im Großen. In meiner Gemeinde im Siegerland habe ich einen ganz fleißigen Handwerker beerdigen müssen, der alles immer in Ordnung gehabt hat, alles gemacht, aber zwei seiner Großkunden konnten nicht bezahlen. Da ging er selber in Konkurs und hat er sich das Gewehr in den Mund gesteckt und hat sein Leben ein Ende gesetzt. War alles in Ordnung, tolle Frau, tolle Kinder, der kam mit dem finanziellen Kraftverlust nicht klar. Es gibt soziale Kraftverluste. Wenn wir hier von den Menschen im Exil sprechen, zeitgleich hat Jeremia gelebt. Der hat ein eigenes Buch in der Bibel schreiben dürfen durch die Gnade Gottes, die Klagelieder. Da beklagt er das, was er erleben muss an Nachstellungen von seinen Verwandten, an der Deportation nach Ägypten, die er zwangsweise erleben muss. Furchtbarer Kraftverlust, wo er nichts tun kann. Auch das zieht Menschen runter, wenn da im sozialen Umfeld was passiert, wenn die Ehe in die Brüche geht, vielleicht nicht die eigene, aber die der Kinder. Wenn ein lieber Mensch stirbt, ich selber habe noch genug Geld, ich bin auch kerngesund, aber dieser liebe Mensch ist nicht mehr da. Soziale Kraftverluste, das kann alles kosten. Aber es gibt nicht nur das, es gibt geistliche Kraftverluste. Doch das ist was ganz besonders Schweres für den gläubigen Menschen. Da denkst du in dem einen Moment noch, ich bin ja so ein Glaubensheld. Übrigens, das ist immer gefährlich, wenn man so denkt. Und im nächsten Moment, da merkst du erstmal, wie schwach du wieder bist und dass du gar nichts kannst. Petrus auf dem See Genezareth, in dem einen Moment kann er noch auf dem See gehen, was wird er wohl gedacht haben? Und im nächsten Moment geht er schon unter. Geistlicher Kraftverlust. Elia, den einen Tag rottet er durch die Gnade Gottes die Baalspriester aus, ein vollmächtiger Mann, und den nächsten Tag pinkelt er sich in die Hose vor dieser Frau, läuft weg, ist depressiv und will sterben. Kein Vertrauen zum Herrn mehr, niemand anderes da, ich bin ganz allein. Geistliche Kraftverluste. Wenn man in der Seelsorge ist und wenn hier davon die Rede ist, dass Männer müde und schwach werden, Jünglinge straucheln, das kann ich Ihnen sagen, ganz häufig hat man als Pastor zu tun mit gestandenen Christen. Die kommen dann, die Männer, und die erzählen einem dann von den Problemen, die sie haben mit ihrer Sexualität, dass sie zu Prostituierten gehen müssen, dass sie ihre Internetpornografie nicht in den Griff kriegen. Keiner kriegt das in der Gemeinde mit. Sie tun Dienst am Wort, aber sie schaffen das nicht mehr. Und dann sieht man nach außen ganz starke Männer, die aber in Wirklichkeit geistlich ganz, 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 ganz schwache Kandidaten sind. Geistliche Kraftverluste. Und da mag keiner denken, mich betrifft so etwas nicht. Alle Dinge, die ich hier beschrieben habe, der finanzielle Kraftverlust, der körperliche Kraftverlust, der soziale Kraftverlust, der geistliche Kraftverlust, das kann uns allen passieren. Und das sind furchtbare Dinge, wenn man auf einmal nicht mehr weiterkommt und denkt, hier ist alles zu Ende, ich kann nicht mehr. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, ich nicht, bei mir passiert das nicht, dann garantiere ich dir für einen Kraftverlust, für deinen finalen Kraftverlust. Irgendwann kommt der Tag, wo dein Herzchen aufhört zu schlagen, halt nicht, wo das Rad in die Zisterne fällt, wie das so heißt in der Bibel. Dann bist du tot. Und alles, was stark war an dir, ist auf einmal nur noch ein Klumpen Fleisch, wenn der Odem des Herrn nicht mehr in dir ist. Da ist nichts mehr. Ein Klumpen Fleisch, der vermodert und verrottert und der anfängt zu stinken halt nicht. Das bist du dann. Totale Kraftlosigkeit. In diesem Kapitel ist es so, dass genau das beschrieben wird. Wenn Sie sagen, der Latzo spricht wieder so drastisch, dann nur, weil die Bibel so spricht. Zu Beginn dieses Kapitels, wo diese wunderbaren Verse stehen, da heißt es im Vers 6 und 7, alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Das ist unser Schicksal. Wir gehen in dieser Welt auf die finale Kraftlosigkeit zu, unseren Tod. Kommt keiner drum rum, wenn der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt. Und das ist furchtbar. Sterben ist erstmal nichts Schönes, vor allem dann, wenn man Jesus nicht hat. Das sind die furchtbaren Kraftlosigkeiten, die nicht nur das Volk Israel erleben musste, sondern die wir auch immer wieder erleben. Und ich denke, ganz vielen von euch, die hier sitzen, ist das nichts Neues. Sie werden sagen, wovon redet denn der eigentlich? Das weiß ich schon lange, was ich in meinem Leben an Kraftverlusten gemacht habe. Und vielleicht werden einige hier sein, werden sagen, ich bin genau momentan in dieser Situation. Ich habe ja diesen Kraftverlust. Ich habe diesen Kraftverlust. Das muss mir der Pastor nicht erklären. Was kann man denn da machen? Und dann kommen wir zum zweiten Punkt dieser Predigt. Von möglichen Kraftzulagen. Hier heißt es, Aber, also die Bibel weiß um diese Kraftverluste, die benennt sie, um diese furchtbaren Dinge, aber sie zeigt eine Möglichkeit auf. Aber die auf den Herrn harren, das ist die Voraussetzung, da wird es gleich drum gehen und das ist ja auch Thema dieses Gottesdienstes, deshalb habe ich auch diesen Predigtext rausgesucht, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Du hast eben schon zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, das ist Losungswort für diesen Tag. Wenn du heute mit Kraftlosigkeiten gekommen bist, dann will ich dir jetzt nochmal deutlich sagen, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, harre des Herrn. In deinen körperlichen Kraftlosigkeiten. Harre des Herrn. Davon spricht die Bibel, was dann passiert mit Menschen, die in ihren körperlichen Kraftlosigkeiten harren. Da wird erzählt in Markus 5 von einer Frau, die hat den Blutfluss, furchtbar krank, und zwar über 12 Jahre. Die war damals kultisch unrein, konnte an nichts teilnehmen, kein Familienfeiern. Ganz furchtbare Situation, nicht nur körperliches Leiden, nicht nur körperlicher Kraftverlust, sondern auch sozial. Die war ausgegrenzt von allem, was damals passierte. Dann heißt es da, sie hatte viel erlitten und von vielen Ärzten hatte all ihr Gut aufgewandt, war jetzt pleite. Und alles war nur noch schlimmer geworden. Auch nicht nur körperlich, auch finanziell. Die Frau war am Ende. Und dann geht sie zu Jesus. Und weil sie weiß, dass sie kultisch unrein ist halt, weiß sie, dass sie ihn eigentlich nicht ansprechen darf. Aber sie sagt sich, wenn ich nur den Saum seines Gewandes anfassen kann, dann wird mir geholfen. Absolutes Vertrauen auf Jesus. Da ist nichts mehr in dieser Welt, worauf sie sich verlässt. Nur noch den Saum des Gewandes des Heilandes anfassen. Wenn ich nur sein Kleid berühren könnte, so würde ich gesund. Und so geschieht es. So geschieht es. Dann geht, so heißt es, und er spürte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Ganz tolle Stelle in der Bibel, nicht? Eine Kraft geht vom Heiland auf diese Frau, die ihm bedingungslos vertraut. Und die ist gesund geworden. Das ist das, wenn man Jesus harrt. Jetzt könnte ich euch Geschichten erzählen, da sitzen wir nächsten Sonntag noch hier, von Menschen, die auf Jesus geharrt haben und Wunder erlebt haben. Ich kann es aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich möchte euch eine erzählen von einer Frau, die mir einmal ein Zeugnis gegeben hat. Eine ganz einfache Frau, aber beeindruckend, wie die wirklich, und das ist ja häufig so im Glauben, wir müssen es runterbrechen auf die ganz einfachen Dinge, einfach das bekommen hat. Die hat erzählt, dass sie mit ihrem Mann zusammen ein Geschäft hatte. Die mussten das Schaufenster dekorieren. Der Mann war krank und jetzt sollte die neue Kollektion kommen. Und dann hat sie eine schwere Entzündung in die Schulter bekommen. Und es ging nichts mehr. Sie konnte nicht heben, die konnte gar nichts mehr machen. Es war so furchtbar. Sie hat ganz große Schmerzen gehabt. Und dann hat sie erzählt, wie sie sich hingesetzt hat und gebetet hat. Den Heiland angefleht und geschrien. Und wie sie das Amen gesprochen hat, sie gesagt, das können Sie glauben oder nicht, Pastor Latzel. Dann war auf einmal der Arm gut. Und von einer Sekunde auf der anderen konnte ich das Schaufenster dekorieren. Das ist das, was Menschen erleben, wenn sie Jesus Christus vertrauen. Harren, auch wenn es ganz anders aussieht, gegen alle Gesetzmäßigkeiten, Jesus vertrauen. In finanziellen Kraftlosigkeiten. Der verlorene Sohn, als der nichts mehr hat, da weiß er, ich muss in meines Vaters Haus. Der erwartet nicht wieder als Sohn eingesetzt werden. Er will ja wie so ein Knecht da arbeiten, weiß, da gibt es Hilfe und macht sich auf den Weg und darf Unglaubliches erleben. Wir werden gleich singen das Lied 506, nicht 503, sondern 506, Herr, meine Seele. Das ist übrigens das Lied, das ich am häufigsten singen lasse. Hat einer der Brüder aus dem Vorstand vor einiger Zeit ausgeguckt, mal geguckt, was hast du eigentlich in den letzten 10 Jahren so singen lassen? Das sagt ja eine Menge über den Pastor aus, halt, was für Lieder der singen lässt, halt nicht. Hier 506, Harre meine Seele, Harre des Herrn. Und da findet sich auch viel meiner Theologie wieder, kann man eine Menge drüber sagen, gar kein Thema. Dazu möchte ich die Gemeinde aufrufen, Harre des Herrn Jesus Christus, Harre des Herrn Jesus Christus halt. Und da heißt es schön, Harre meine Seele, Harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Das ist so toll. Und der Mann, der das geschrieben hat, Johann Friedrich Räder, ich spreche jetzt ja wieder über die Hilfe in finanziellen Kraftlosigkeiten, das war ein angesehener Kaufmann in Wuppertal. Der hatte richtig Asche, dem ging es richtig, richtig, richtig gut. Und da hat er mitgekriegt hier mit so blauen Farben in Digio, da kann man richtig Geschäfte machen, halt, das läuft richtig gut. Und da hat er richtig investiert, Aufträge gegeben, dass die das aus Indien bringen sollten. Und das war ja nicht vor 200 Jahren, er hat so vor knapp 150, 170 Jahren gelebt, so wie heute, so mit Absicherung, mit Bankkrediten und PayPal, weiß der Kuckuck was. Nee, da musstest du investieren, dann hast du die Kaufleute losgeschickt und dann wusstest du über Jahre nicht, was passiert. Ist das Schiff untergegangen, kommen die wieder, mache ich das ganz große, den ganz großen Gewinn oder bin ich vielleicht sogar ruiniert? Und das war genau so eine Situation, der hatte sich jetzt richtig, richtig reingehangen, hatte gedacht, ich kann richtig Geld machen hatte alles reingesetzt und jetzt kamen die nicht wieder. Und er hatte kein Geld mehr. Und die kamen immer noch nicht wieder. Eine Woche um die andere, einen Monat um den anderen, es wird immer, immer schlimmer, kein Kapital mehr, vollkommen am Ende. Das war ein frommer Mann. Und in dieser Situation, wo alles schon am Ende schien, wo er dachte, das ist verloren, da geht er hin und dichtet dieses Lied. Harre meine Seele, harre des Herrn. Übrigens als Vorlage zu dem Psalm 27, Vers 14, der heute Losungstext ist. Da hat er sich selber das zugesprochen, aber mit ein großes Glaubenszeugnis abgelegt. Und dann wird es tatsächlich so, dann passiert es, irgendwann kommt das Schiff an und alles wird gut und alles wird gerettet. Wirklich Happy End in dieser Geschichte. Halleluja. Hilfe des lebendigen Gottes, weil man auf ihn geharrt hat. Ihr müsst euch mal die Mühe machen oder dürft euch mal die Mühe machen, nächste Woche eine Konkordanz zu nehmen. Ihr könnt auch im Internet gucken, eingeben, wo überall in der Bibel das auf den Herrn harren drin steht und was da für große Verheißungen sind. Großartig. Nur eine, Psalm 40, Vers 2. Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf Fels, dass ich sicher treten kann. Das wird dem geschenkt, der auf den Herrn harrt. Und nicht nur im Finanziellen, nicht nur bei der Krankheit, auch gerade bei geistlichen Kraftlosigkeiten. Ich habe davon gesprochen, das ist manchmal das Allerschlimmste, was ein Christen erreichen kann, so eine geistliche Kraftlosigkeit. Wenn man anfängt, am Herrn zu zweifeln, wenn man denkt, stimmt das wirklich alles? Und ich weiß ganz genau, dass heute auch Leute unter uns sind und auch an den Geräten, die sagen, ja, der Pastor Latzel, der macht ja wieder so einen Druck und dann ruft er wieder zum Harren auf. Aber stimmt das alles? Ich habe doch andere Erfahrungen gemacht. Ich habe doch jetzt schon so lange geharrt mit dem Gebetsanliegen, mit diesen Dingen und es ist nichts passiert. Harre des Herrn. Auch damit setzt sich die Bibel immer wieder auseinander. Habakuk, der so ein Zeitgenosse derer ist, die da deportiert worden sind, der wird immer wieder damit konfrontiert, dass gesagt wird, ja, die Verheißungen stimmen doch gar nicht, die da von den Propheten gegeben worden sind. Das ist doch gar nicht wahr, dass Israel wieder stark wird. Und dann sagt er in Habakuk 2, die Weisungen werden ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und es wird uns nicht trügen, was der Herr sagt. Und dann heißt es, wenn es sich auch hinzieht, so harre ihrer. Also wenn du geistig angefochten bist, wenn du irgendwelche Zweifel am Worte Gottes hast, dann erst recht harren, nicht dem Zweifel nachgeben, sofort verbieten und inständig harren, 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 harren. Wirklich, ohne nachzudenken, Jesus vertrauen. In dieser Welt müsst ihr alles hinterfragen, gar keine Sache. Aber bei Jesus nichts hinterfragen, nichts anzweifeln, harren, des Herrn harren. Die Weissagungen werden erfüllt. Und gerade wenn ihr in Sünde seid, wenn wir mit einer Sünde zu kämpfen haben, ob das was Sexuelles ist, ob das was Finanzielles ist, ob wir unversöhnlich sind, ob wir jähzornig sind und wir merken, wie schwach wir da sind, unsere Kraftlosigkeit, wir schaffen es nicht. Gerade da müssen wir harren auf den Herrn. Wir können nicht gegen den Widersacher und die Sünde bestehen. Ausgeschlossen, geht gar nicht. Aber wenn wir auf den Herrn harren, kriegen wir Sieg durch das Blut des Lammes von Jesus Christus. Also das ist erst recht in geistlichen Kraftlosigkeiten so wichtig, des Herrn harren. Und natürlich auch bei der finalen Kraftlosigkeit, da habe ich eben von gesprochen. Wenn man stirbt, ja, da gibt es nichts mehr, wo man harren kann. Da nützt dir nichts das dickste Bankkonto, da nützt dir nichts deine tolle Ehefrau, deine super Kinder, die so prima geraten sind halt nicht. Und deine gesunde Ernährung halt, nix. Da gibt es nur eins, Jesus Christus, ihm harren. Letzte Woche erzählte mir jemand, da ist ein Arbeitskollege von ihm gestorben halt, keine 70 Jahre alt geworden, immer sportlich, nie geraucht, Marathonläufer, Wasserlauf, alles gemacht, so Naturbursche halt und stirbt an Lungenkrebs. Nichts zu machen, elendig verreckt. Wenn du da Jesus nicht hast, der hilft dir nichts, kein Arzt, kein Geld, gar nichts. Angesichts des Todes gibt es nur eins, des Herrn harren. Und wenn wir des Herrn harren, kriegen wir neue Kraft. Das Reich Gottes, so heißt es einmal im 1. Korintherbrief, besteht nicht in menschlichen Worten, sondern in Kraft. Also, das ist wichtig. Wenn ihr dem Herrn harrt, dann werdet ihr das bekommen. In eurer Kraftlosigkeit. Die Kraft, von der ich gerade gesprochen habe. Nur dafür müsst ihr harren. Harren. Und das möchte ich eben auch nochmal erklären, weil das ja die Voraussetzung ist, die Bedingung, dass man die neue Kraft kriegt. Dass man harrt. Dieses hebräische Wort kar heißt so viel wie gespannt erwarten und felsenfest davon überzeugt sein, dass es auch passiert. gespannt erwarten und felsenfest sicher sein, dass es auch passiert. Das ist Harren auf den Herrn. Nicht so wie Lotto spielen, so nach dem Motto, ich gucke mir mal die Zahlen an, die da kommen, am Samstagabend ausgeblendet werden. Da harrt man auch, aber man weiß ganz genau, man wird nicht gewinnen. Das ist ja so. Bei Jesus ist das anders, da spielen wir nicht Lotto. Da haben wir den Hauptgewinn sicher, hundertprozentig sicher. Da wissen wir, wie es ausgeht. Das ist so ähnlich wie beim James-Bond-Film. Meine Frau, meine Tochter, die gucken so gerne James-Bond-Filme und die sind immer nach demselben Muster gestrickt. Das ist immer so. 10 Minuten vom Ende ist James Bond in allergrößter Lebensgefahr. Die Chancen, dass er überlebt, die stehen 1 zu 100, das ist ganz klar. Aber jeder weiß, der so ein bisschen Dramaturgie kennt, 5 Minuten später, alles gerettet, schöne Frau im Arm, Happy End. Ist immer so bei den James-Bond-Filmen. Weiß man. Und ich kann dann meine Frau nicht so ganz verstehen, die dann immer so ein bisschen mitbibbern, die sich dann so gefangen nehmen lassen von der Dramaturgie. So ist natürlich gemacht, das ist Hollywood, das ist gut. Aber man weiß ja, wie es ausgeht. Wisst ihr, bei Gott wissen wir auch, wie es ausgeht. So heißt es hier im Predigtext, ich komme nochmal drauf zurück. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde, nochmal. Sein Verstand ist unausforschlich und er gibt Kraft. Da heißt es hier, der die Enden der Erde gemacht hat, also nicht nur die Erde, sondern das ganze Weltall, da bezieht sich hier Jesaja drauf, der wird nicht müde. Weißt du das nicht? Und so wie wir wissen dürfen, banal, wie James Bond ausgeht, wissen wir auch, wie es ausgeht, wenn wir Jesus Christus vertrauen, weil er der Ewige ist, der Himmel und Erde gemacht hat. Wer mit einem Wort diesen Kosmos geschaffen hat, glaub mir, der wird mit all unseren Mickey-Maus-Problemchen fertig, die wir haben. Aus seiner Sicht, die sind für uns groß, aber für ihn sind die gar nichts. Deshalb harrt des Herrn. Das ist die Möglichkeit, wie man Kraft zu lagen bekommt über das Harren des Herrn Jesus Christus. Und ein drittes und letztes. Wenn man dann diese Kraft zu lagen bekommen hat, das ist herrlich, wenn man das verstanden hat, von den herrlichen Kraftfreuden. Es ist etwas Wunderbares, diese Kraft dann zu bekommen. Die Bibel beschreibt das so wunderbar hier, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich muss jetzt nochmal bemühen, ich muss jetzt mal so einen jagdlichen Exkurs hier kurz machen zu diesem Punkt. Auffahren mit Flügeln wie Adler. Also wenn ich auf der Yacht bin, da wo ich jage, auf Usedom, haben wir viele Seeadler. Und ich bin ja nicht den ganzen Tag nur dabei, dass ich Tiere totschieße, sondern ich beobachte auch viel. Und ich bin immer wieder dankbar, wenn ich einen Seeadler sehe. Das sind majestätische, fantastische Tiere. Wenn die in den Lüften schweben, die sind dann manchmal für Minuten am Schweben, wenn da die Thermik stimmt, die müssen keinen Flügelschlag tun. Wenn aber so ein Seeadler unten am Boden ist, wenn der versucht hat, einen Karnickel oder einen Fasan zu schlagen, wenn der unten ist und gelandet ist, dann sitzt der erstmal da. Und bis der wieder hochkommt, da braucht es richtig Kraft. So ein Seeadler wiegt 5 Kilo. Mal im Vergleich, so eine Kohlmeise, die ihr im Garten habt, die wiegt 15 Gramm. Wenn die starten will, kein Problem. 15 Gramm, blablabla, ein bisschen geschlagen, ist die oben halt. Nicht? Ein Turmfalke, der wiegt 300 Gramm, der kann sich auch anders und schnell bewegen. Und eine Ringeltaube 500 Gramm, nur mal um eine Orientierung zu haben. So ein Seeadler 5 Kilogramm. Und die muss der dann in die Höhe bringen. Und wenn der dann von so einem Feld abhebt, dann sieht man richtig, was das eine Kraftanstrengung ist. Der muss richtig, richtig, richtig rudern mit seinen Schwingen halt, damit er hochkommt. Aber wenn der dann so langsam Fahrt kriegt und so ein bisschen Thermik unter die Flügel, dann geht der hoch. Das ist ein herrliches Bild, dann einfach zu sehen, was diese Kraft bewirkt, nicht wenn auf einmal das Schweben wieder anfängt. Ja, um von der Erde wegzukommen, also diese ersten paar Meter, die sind sehr hart. Aber dann geht es auf einmal los, nicht? Dann geht die Thermik los und dann schwebt er und dann ist er wieder der König der Lüfte. Und so ist es auch für uns, wenn wir häufig in den Kraftlosigkeiten sind. So die ersten Meter raus, die sind manchmal ganz hart. Aber so wie der Adler weiß, wenn er anfängt zu schlagen, der wird schon fliegen können, die wissen, dass sie bald wieder oben sind. So ist es mit uns, wenn wir Jesus vertrauen. Jesus vertrauen, auf Jesus harren. Auch wenn die ersten Meter schwierig sind, aber dann geht es weiter und es geht weiter mit dem Herrn. Nicht, dass wir laufen und nicht matt werden, dass wir wandeln und nicht müde werden. Und ich denke, wenn wir da jetzt Zeugnisse aufnehmen würden, da könnten wir Bücher schreiben, wenn ihr berichten würdet über Kraftlosigkeiten, die ihr hattet und wenn ihr dann geharrt habt und der Herr so herrlich kam und seine Verheißungen wahrgemacht hat, dass ihr diese herrlichen Kraftfreuden bekommen habt. Auch da weiß ich wieder, dass jetzt Leute hier sind, so ein bisschen skeptisch eventuell, die vielleicht nicht das offen mir sagen, aber so innerlich stimmt das wirklich und gilt mir das denn auch? Ist diese Verheißung denn wirklich wahr, dass die, die auf den Herrn harren, wirklich diese herrlichen Kraftfreuden bekommen? Und da will ich euch einen untrüglichen Beweis geben. Manches im Glauben kann man nicht beweisen. Aber manches hat der Herr auch so gegeben, dass wir die Beweise sehen. Ich habe davon gesprochen, das Volk Israel, so habe ich die Predigt begonnen, ist 550 vor Christus am Ende nichts, staatliche Souveränität dahin, religiöser Mittelpunkt zerstört und verbrannt, Leben nicht mehr im eigenen Land, deportiert. Da ist es für alle Völker, denen so etwas auch nur im Ansatz passiert gewesen ist, immer gewesen über die Geschichte, alle sind untergegangen. Nur das Volk, das den Segen des Herrn trägt, das Volk Israel, das nicht. Da geht der Prophet hin und sagt, harrt auf den Herrn. Und das hat Israel getan, in dem Exil. Die haben dann festgehalten, gegen jegliche menschliche Vernunft. Wir feiern dieses Jahr den 70. Jahrestag der Gründung Israels. Nach 2500 Jahren hat der Herr es geschenkt, dass Israel wieder zum Staat wurde. Ja, das hat gedauert. Aber was ist das für ein Beweis der Verheißungen Gottes? Das geht uns so ein bisschen ab. Ich kenne ältere Brüder, die mir davon erzählt haben, was kurz nach dem Krieg in den gläubigen Gemeinden los war, als klar wurde, dass das Volk Israel wieder einen Staat bekommt, dass die Verheißungen der Bibel wahr würden. Das war über Jahrtausende eine Sache, das passiert nicht mehr. Und auf einmal wird etwas wahr, was kein Historiker, kein Ethnologe erklären kann. Was man nur versteht, wenn man die Bibel kennt. Das Volk Israel mit seiner herrlichen Hauptstadt Jerusalem, es besteht wieder. Es ist da, so wie es die Bibel verheißen hat. Und das ist uns ein Zeichen. Uns ein Zeichen, das dürfen wir an Israel lernen. So wie Israel neue Kraft bekommen hat und der Herr alle seine Verheißungen wahr macht, so dürfen wir das auch wissen, wenn wir dieses Wort hören. Wir dürfen genauso wissen, wenn wir in Kraftlosigkeiten sind, und auf Jesus harren, dann wird er uns Kraft, Freuden schenken. Dafür garantiere ich Ihnen im Namen Jesus Christus. Und so möchte ich Ihnen noch einmal den Predigttext vorlesen. Weißt du nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.